Ich habe heute ein Thema, das ist ein bisschen knackig. Es geht um Gehorsam. Hab keine Angst. Das ist so. Fürchtet euch nicht, wirklich. Fürchtet euch nicht. Das ist so ein kostbares Thema, weil es so ein schönes Ziel hat und weil Gehorsam was anderes ist, als was wir uns darunter vorstellen. Es ist einfach anders bei Gott. Ich werde euch das ganz genau auseinandersetzen, wie und warum. Unsere Vorstellungen raus, das Ziel im Auge behalten, Gehorsam ist ein geniales Thema. Ihr werdet es lieben. Gut, ich habe vor Zeiten einen Artikel gelesen über einen blinden Mann, der Bergsteiger ist. Er ist seit seiner Geburt blind und hat es geschafft, sein Sehzentrum im Gehirn zu trainieren, dahingehend, dass er auf Klickgeräusche hört. Das heißt, der geht, so läuft er die Straße lang. Und was als Echo zurückgeworfen wird, merkt er, hier kommt eine Mauer, hier geht es ein Stück die Straße runter, hier kommt ein Graben, hier kommt mir jemand entgegen, der ist Bergsteiger. Da kommt es drauf an. Da ist Klick und höre ich richtig, entscheidet über Leben und Tod. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte. Und das ist mir nachts eingefallen. Ich dachte, das ist das schönste Beispiel für Gehorsam. Hören, gehen, hören, gehen. Das so gut, so gut. Ja, dieser Mann. Ja, es tut mir leid, wenn ich euren Hinterhirn so strapaziere. Behaltet es auch im Kopf. Das ist auch ein Beispiel für Gehorsam. Ja? Dieses ganz Leichte, nicht einer, der Druck macht, du musst jetzt aber, streng dich ein bisschen an und wenn es nanz wackt, musst du durch. Einfach das Gehen und Hören. Gehorsame Menschen in der Bibel gibt es so viele. Es gibt Abraham, es gibt Mose. Abraham, der alles hinter sich gelassen hat. Er hat gehört, er ist losgegangen. Und was für ein Segen bis heute. Was für ein Segen. Mose, so ein Versager. So eine Top-Ausbildung, so daneben gehauen, Gott überhaupt nicht gekannt, 40 Jahre Wüste. Und was haben wir zum Schluss? Mose war der demütigste Mann, den der Erdboden wahrscheinlich je gesehen hat. Und Mose wurde Freund Gottes genannt. Gideon. Ein Nichts hat er von sich selber gesagt. Da sagt er, wer bin ich? Er stand auf seinem Feld und sagt, warum ausgerechnet ich? Ich mache mich hier voll zur Feile, wenn ich diese Götzen umhaue. Und so wie wir, der hat es nachts gemacht. Ach, herrlich. Ich liebe es. Er ist losgezogen, hat nachts die Dinger runtergeschmissen. Und am nächsten Tag stand sein Bab vor der Tür. Nicht er, sein Vater. Sein Vater hat es für ihn geklärt. Wunderbar. So menschlich. David, ein gehorsamer Mann. Er hatte trainiert zu gehorchen. Zu hören und zu gehen. Samuel, hier bin ich, Herr, rede. Dein Knecht hört. Es war auch weise von dem Eli, ihm das zu sagen. Das war ein Training in frühester Zeit. Rede, Herr, dein Knecht hört, kam vom Eli, nicht vom Samuel. Der hat es dann angewendet und sein Leben lang praktiziert. Die Propheten. Gott gehört und es gesagt. Und wie haben die gelitten? In irgendeinem Dreckloch gelegen. Verfolgt worden von ihren eigenen Leuten. Und sag uns bitte, was der Herr gesagt hat. Wir wollen auf dich hören. Und er sagt, was der Herr gesagt hat und er kriegt aufs Gesicht. Und das so oft. Was sind das für Geschichten? Was sind das für starke Männer des Glaubens, die gehorcht haben? Was haben sie dafür bezahlt? Aber was ist der Lohn davon? Wir lesen das heute, wir sagen, ja, so geht's. Das ist Reichtum, das ist Tiefe, damit können wir umgehen. Jesus, was für ein gehorsamer Mann. Was für ein Vorbild im Glauben. Er hat gehorcht. Die kräftigste Stelle, wo Gehorsam rauskommt, ist, glaube ich, in Lukas 22, 42, wo Jesus sagt, Herr, dein Wille geschehe. Und er wusste, was es kosten würde. Und das ist auch so bemerkenswert. Für Jesus war das nicht cool und nicht leicht. Jesus hat gerungen, er hat gekämpft. Und Gott hält sowas aus. Gott hält sowas aus, wenn wir um Gehorsam kämpfen. Wenn uns das nicht leicht fällt, wenn das nicht was ist, was uns zufällt und sind wir aber gehorsam. Das ist sowas nicht. Gehorsam ist, was das ist, umkämpft. Und Gott hält das aus. Und er stellt sich neben Jesus, er schickt seine Engel, sie stärkten ihn. Und dann ging's durch. Er steht, selbst wenn du um Gehorsam kämpfst, auf deiner Seite. Selbst dann steht Gott auf deiner Seite und sagt, los, ich helfe dir. Du kämpfst nicht gegen Gott. Du kämpfst um einen Weg. Du kämpfst um einen Weg. Und das ist dieser Titel für heute, der Weg zur Fülle. So kommen wir zu einer Fülle, die verheißen steht in der Bibel, die so reich ist, wo die Welt drum kämpft und sich drum bemüht und das verzerrt und da ein fürchterliches Abbild uns liefert. Um diese Fülle kämpfen wir. Darum geht's. Darum toben Himmel und Hölle. Darum tobt der Kampf. Leute, die jetzt leben. Kennt jemand Kathy Pullinger? Ne? Licht im Vorhof der Hölle. Jackie, genau, ist mir nicht mehr richtig eingefallen. Eine Frau, die alles hinter sich gelassen hat, nach Hongkong gegangen ist und dort mit Menschen aus der Gosse, und wo Gosse draufsteht, ist Gosse drin, gearbeitet hat. Alles hinter sich gelassen und es sind Gemeinden entstanden, es sind Menschen gerettet worden. Unser Peter Franz, seine ganze schöne, bequeme Schwabenlandschaft hinter sich gelassen und geht los und setzt sich in den afrikanischen Busch. Schön heiß, schön warm. Und was für ein Segen, was für ein Segen. Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, das Maß unserer Hingabe bestimmt das Maß unseres Erfolges im Glauben. So sehr wir bereit sind, uns aufzugeben und abzugeben von unserem Recht, ich selber zu bestimmen, so selbst wie wir bereit sind, scharf zu sein, so sehr wie wir bereit sind, scharf zu sein, ist das Ziel umso herrlicher, wo uns Gott hinführt, wo er mit uns hingeht. Die Menschen, von denen ich geredet habe, sind sowas von nicht fehlerfrei. Und auch dafür liebe ich die Bibel. Diese Ehrlichkeit. Nimm David hinterher zu reden, der hat mit einer fremden Frau geschlafen. Oder was weiß ich was, der Mose, der ihn erschlagen hat. Das war ein Mörder. Leute, wir reden hier von Leuten, die säßen bei uns im Gefängnis und zwar lebenslang. Ein Mörder. Und Gott macht was draus. Und Gott bringt uns das als Beispiel und sagt, und das ist nicht das Ende. Und wenn wir versagen, und wenn ich versage, das ist nicht das Ende. Gott hat einen Plan und er geht durch, wenn ich mitgehe. Wenn ich mitgebe. Jetzt kommen wir zu dem, was anders ist bei dem Gehorsam, wie wir vermuten, dass Gehorsam funktioniert, und bei dem, was Gott meint. Es ist nämlich so, dass alle diese Menschen, von denen ich hier geredet habe, sie kennen Gott. Wenn wir von der Neuzeit reden, sie kennen Jesus. Das heißt, es gibt, bevor es zum Du solltest das und das tun, es gibt vorher ein Vertrauensverhältnis. Und das unterscheidet es gewaltig von diesen Dingen, die wir in der Armee erleben oder was weiß ich was, bei irgendwelchen Anlässen, wo jemand die Anweisung gibt und jemand anders hat zu funktionieren. Das unterscheidet es gewaltig, dieses Vertrauensverhältnis, ich weiß, der meint es gut mit mir. Gott meint es gut mit mir. Wir gehorchen Gott also nicht aus Angst vor Strafe. Wenn das so ist, liegt was falsch. Lasst euch da korrigieren, guckt nach, Herr, wo habe ich dich falsch verstanden? Ich bin dir gehorsam und ich bemühe mich da sehr. Eigentlich habe ich nur Schiss, dass du mir eine durchzündest, weil ich sehe es nicht ein. Bemüht euch drum, Gott kennenzulernen, Gott hinter dem ganzen Ding kennenzulernen. Gott will das, Gott wirbt darum. Kennt ihr die Stelle, gib mir, o Sohn, dein Herz. Das ist so lieb, das ist so werbend, so, da geht's um unser Herz, da geht's nicht drum zu funktionieren und nur was abzuarbeiten, da geht's um unser Herz. Wenn wir jemanden kennenlernen, geht's als allererstes, können wir hier am Beispiel überprüfen, geht's als allererstes, wir sagen uns mal einen Namen, ich heiße so und so. Dann können wir anfangen, dieses Verhältnis aufzubauen, ich heiße Jesus. Ach so, der Retter. Dann kommt beim Kennenlernen als zweiter Punkt, was hinterlässt denn die Person für eine Wirkung? Ist es ja traurig oder ist es ja unterhaltsam oder ist es ja von sich überzeugt. Solche Sachen spielen eine Rolle beim Kennenlernen. Geht die Schritte auch mit Jesus durch. Geht es durch. Lasst Jesus sich euch vorstellen. Wie ist Jesus? Was hinterlässt er für einen Eindruck bei euch? Und dass es nicht verfälscht ist, dass es nicht das ist, was andere Leute meinen, was Jesus ist, ist es am besten, man hält sich ans Original. Und das ist das Wort. Lest, was geschrieben steht. Wie stellt sich Jesus euch vor? Was berührt er in euch? Was kommt als Resonanz von euch? Macht's mich fröhlich? Macht's mich traurig? Macht's mich betroffen? Wie stellt sich Jesus uns vor? Es ist wirklich, auch wenn wir alle gemeinsam in einem Raum sitzen, jeder Mensch hat einen anderen Zugang zu Gott. Gott ist so kreativ, das leistet er sich. Das leistet er sich. Und das Faszinierende ist es, dass sein Wort für alle diese Menschen diesen eigenen Weg öffnet. Für jeden von euch ist ein eigener Zugang zu Gott drinne über sein Wort. Es gibt Tatsachen im Wort, die kannst du nie hin und her diskutieren. Also über das Wort diskutieren grundsätzlich überhaupt nie. Aber euer Herz anzusprechen, das kann Gott. Auf eine ganz eigene, berührende Art und Weise. Der weiß, wo ihr steht, wie es euch geht. Der geht auf euch ein, der interessiert sich für euch, stellt euch Fragen, wie geht's euch? Was machst du denn den ganzen Tag? Wie kommst du mit deinen Eltern zurecht? Wie geht's denn dir an der Gemeinde? Wie geht's denn dir mit deinen Freunden? Ach, du hast gar keine. Jesus interessiert sich für euch. Das ist einmal das Wort und das andere ist das Gespräch. Das Gespräch mit Jesus. Und wer das praktiziert, es macht richtig Sinn, beim Beten einfach mal die Klappe zu halten. Das ist so kostbar. Und zu hören, was sagt denn Gott zu mir? Stellt Gott mal eine Frage beim Beten, macht mal früh, stille Zeit irgendwann, wann er das nur macht. Stellt Gott eine Frage und dann seid mal ruhig und hört, was Gott sagt. Und schreibt's auf. Schreibt's auf. Ihr könnt es nicht glauben hinterher, dass es das war. Aber manchmal bestätigt sich das, dass ach na eben, das kam mir als Gedanke, das kam mir als Eindruck und das passt genau hierher. Jesus will sich euch vorstellen. Und beim Kennenlernen geht es dann weiter. Man unternimmt Sachen zusammen, man lernt sich richtig kennen. Man macht einfach was zusammen. Man merkt, wie der andere drauf ist, wagemutig oder eher zögerlich, voller Ideen oder eher scheu. Man lernt sich richtig kennen. Und ich denke, das sind die Stellen im Wort, wo wir ausprobieren, was geschrieben steht. Ich habe lange offene Kinderarbeit gemacht, habe ich gestern Abend kurz erzählt, und habe mit Kindern gearbeitet aus total schrägen Verhältnissen. Die waren einmal sozial nicht gut angebunden und zum anderen hatten sie von Gott überhaupt keine Ahnung. Erste Regel war, wir laufen nicht über den Tisch. Auf diesem Level haben wir uns bewegt. Und logisch war das Thema und übelst witzig, dass ich beim Essen anfange zu beten. Och, jetzt spinnt sie ganz. Jetzt dreht sie durch. Und das kam auch frontal. Das ist nicht wie hier. Ihr seid alle schön ruhig, hört an, was ich sag und sagt bestenfalls draußen. Aber bei denen kommt das sofort aus der Kalten. Du mich auch. Und alles, was wir erzählt haben, Katharina hat die Arbeit dann mitgemacht, wir waren zu zweit, das war wirklich so. Und alles, was wir erzählt haben, musste sich überprüfen lassen. Schnell. Bitte schnell. Und die Kinder haben das weggesaugt. Alles, was wir gepredigt haben, und es hat funktioniert, in ihren Alltag integriert, das war beeindruckend. Das war beeindruckend. Da kannst du dir so viel frommes Geschwurbel sparen. Diese ganzen heiligen Worte oder vermeintlich heiligen Worte und was wir alles denken, transportieren zu müssen, kannst du alles weglassen. Gebet muss funktionieren. Muss funktionieren und es funktioniert. Jesus ist so. Jesus ist so treu. Wir waren mal weggefahren an der Ostsee und ich hatte ja, die Kinder waren ein bisschen schräg unterwegs. Wir haben uns dort nur zur Feile gemacht. Das war so ein feines Rüstzeitheim und die waren auf Behinderte eingestellt, die ja auch keinen Unfug treiben, aber unsere immer, immer. Der eine ist zum Nachbarn gegangen, hat um Zigaretten gebettelt hinter unserem Rücken. Das sind so Sachen, wo du gar nicht weißt, wie du dich entschuldigen sollst, wenn du, ja, ist mit uns unterwegs, die am Strand rausgelassen hast, war es schön, du bist beim Auto geblieben und die sind irgendwo hingegangen. Es war immer was los, es war immer viel Spaß für wenig Geld. Und wir waren zusammen am Strand, abends, Mondschein, und haben ein Lagerfeuer gemacht. Und die Frau von dem Haus, die war schon ein bisschen giftig. Die, ja, wir haben nicht so einen besten Eindruck gemacht und hinterlassen. Und haben da diesen Abend verbracht gemeinsam, kommen zum Haus zurück und der Schlüssel ist weg. Mit den Kindern sowieso immer nur Scheiße aufgefallen. Und jetzt zu der Frau gehen, guten Tag, wir kommen nicht rein. Oh, das war wie sterben. Das war wie sterben. Und wir hatten ein Kind mit aus einem gläubigen Elternhaus. Und erstaunlicherweise, so sehr wie unsere Kinder das sofort angenommen haben, wenn es funktioniert, so sehr hat er alles abgelehnt, weil das alles so schön religiös vorgeprägt war in ihm. Und der war der am meisten, ach, das wird nicht, ach du Schreck, ne, was jetzt passieren wird und Katastrophe. Und einer hatte irgendwie geschnallt, wir hatten doch gesagt, wir beten, da beten wir jetzt. Und wir haben gebetet und sind zu diesem Strand zurückgefahren. Habt ihr schon mal nachts am Strand einen Schlüssel gesucht? Das sind, du fängst ja an zu überlegen, wo stand man? Da geht's los. Ne? Dann hat sie ein bisschen Orientierung an diesem Feuerhaufen, den wir da zurückgelassen hatten. Das sind Abenteuer, ja. Und dieses Kind, was so total dagegen war, also aus dem gläubigen Elternhaus, das findet einen Schlüssel. Und das war fassungslos und die anderen, naja, jetzt haben wir nichts, fahren wir wieder heim. Es war klar, wir finden den Schlüssel, wir hatten ja gebetet. Das beschämt einen, das beschämt einen. Und Gott ist so an denen interessiert. Der stellt sich dazu. Der sagt, stellt mich auf die Probe. Ich werde euch nicht enttäuschen. Gott steht für uns auf unserer Seite. Das war so berührend. Und was der eigentlich gemacht hatte, war, er war in Not gekommen. Er hat gebetet, das ist das, was Gott uns auffordert zu tun, das ist Gehorsam. Aber warum er es gemacht hat, war, weil er vertraut hat. Versteht ihr? Das ist das, was Gott will. Der lockt uns, der wirbt um uns. Vertrau mir wirklich. Probier's aus, ich helfe dir, ich stehe auf deiner Seite. Das ist so lieb, das ist so hingegeben von Gott. Wir hatten gestern gepredigt, du, ne? Hier vorne? Nee, der Frank. Der hat irgendeinen Satz gesagt, dass in Gott so eine Tiefe ist an Demut. Das ist das. Das spiegelt sich da wieder. Das kommt da raus. Probier mich aus. Ich. Überlegt euch mal, wer bin ich denn? Nichts. Ich bin nichts. Und Gott sagt, probier mich aus. Ich stehe auf deiner Seite. Komm, mach. Das ist so lieb, so treu. Ja, und das will Gott, dass wir ihm gehorsam sind, weil wir ihm vertrauen. Der David und der Saul, das habe ich in der Gemeinde schon erzählt. Mir geht das alles schon länger durch den Kopf und da verwende ich das immer zwischendurch mal. Der David und der Saul, die hatten die gleiche Berufung. Sie sollten beide König sein. Und sie sind beide gesalbt worden, beide vom Samuel. Und sie sind beide von Gott ausgesucht worden. Und Gott hat sich bei dem einen nicht getäuscht und bei dem anderen hat er alles richtig gemacht, sondern es waren beides Auserwählte Gottes. Und der Saul ist gescheitert an seiner Menschenfurcht. Hat das Opfer gebracht, schnell, weil die ihm im Nacken saßen. Und David hatte das Vertrauen, wenn Gott gesagt hat, er macht, er kommt, er hilft, er ist dabei, dann wird er das auch tun. Das hatte David trainiert in vielen dunklen und unangenehmen Zeiten und Stunden. Das hat er trainiert, als er als nichts auf der Weide war. Ich weiß nicht, wie viel ein Hirte wert war. Wahrscheinlich nicht so besonders viel. Es war der, den man draußen abgestellt hatte. Und die anderen durften im Ort sein, die durften die Politik machen am Küchentisch und durften sich um alles kümmern und das Geld, was reinkam, auch ausgeben. Das konnte der auf der Weide nicht. Der war nur auf sich gestellt, war verantwortlich für Schafe. Wie attraktiv, wie angesehen. wie angesehen. Und Gott hat es genommen, um ihn zu trainieren, um ihn reinzubringen in dieses Vertrauen. Ich stehe zu dir. Kommt ein Bär? Versuch mal, ich stehe zu dir. Und der David hat mit Bären gekämpft. Er hat mit Löwen gekämpft. Und er hat sie überwunden. Und aus diesem Wissen raus, ich werde überwinden, stand er vorm Goliath. Ich komme im Namen des Herrn der Herrscharen. Die Voraussetzung dafür war gelegt auf einem Feld, wo es keiner gesehen hat. Wo David innige Gemeinschaft hatte. Und dieses Beispiel uns zu geben, so dass es in der Bibel aufgeschrieben werden konnte, hat Gott so viele Jahre gekostet. Er sagt, das ist das, was ich nicht will, das ist das, was ich will. Da hat es so viele Jahre begleitet und mitlaufen lassen, um uns zu zeigen, das will ich und das will ich nicht. Das ist so gelebte Geschichte, das ist so gelebte Unterweisung. Da haben Menschen gelitten drum, da haben Menschen gekämpft drum, dass wir es heute wissen können. Das ist es und das ist es nicht. Lass uns dieses Zeugnis annehmen, dieses Zeugnis bewahren in unserem Herzen. Das will ich und das will ich nicht. Eine klare Entscheidung. Eine klare Entscheidung. Auch das ist so leicht. Das ist so leicht. Vertrauen ist nicht immer leicht. Aber die Entscheidung zu treffen, ich will gehorsam sein, ich will Gott kennen, die Entscheidung ist leicht. Und alles geht mit einer Entscheidung los. Das geht los, wenn du früh einen Becher nimmst zum Trinken oder Zähneputzen. Das geht mit einer Entscheidung los. Das mache ich jetzt. Wenn du keine Entscheidung triffst, liegst du wahrscheinlich depressiv im Bett. Das ist so eine, die Entscheidungskraft rausnehmen bei depressiven Menschen, das ist ganz böse Geschichte. Ja. Da, Riedel Frank hat 2010 mal eine Predigtserie von zwei Predigten gehalten über über geistliche Gesetze. Ganz, ganz simple Sache, ganz logische, hochlogische Geschichte. Wenn ihr euch die mal anhören wollt, die bringt einen wirklich vorwärts. Da geht es einfach nur, was ist die Folge von was? Das ist auch so logisch einfach. Das ist, wenn wir uns außerhalb des Segens Gottes stellen, dann kriegen wir keine Strafe, dann stehen wir eben einfach in der Schusslinie vom Teufel und wenn der sieht, ach, komm vom Segen, na, da schießen wir doch gleich mal drauf. Wir kriegen wahrscheinlich mehr Fluch ab, wenn wir außerhalb des Segens Gottes stehen, als Leute, die immer im Fluch leben, weil wir einfach richtig interessant sind. Das ist interessant vom Teufel, uns anzuschießen. Also lasst uns unter diesem Segen bleiben. Lasst uns unter diesem Segen bleiben. Das ist keine Strafe, dass es uns dann beschissen geht, das ist eine Folge. Na? Der David musste, um sein Vertrauen zu trainieren, musste er sich Schwierigkeiten aussetzen. Drinnen bleiben, aushalten, durchhalten. Durchhalten. Einfach weiteratmen. Ich habe in meinem Leben wirklich viele richtig schlimme Dinge erlebt, auch selber falsch gemacht. Ich bin wirklich unten durchgegangen. Also ich sage immer mal, ich kenne das Leben von unten. Fragt mich. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß, was man alles falsch machen kann. Ich bin da blendender Kandidat. Und manchmal ist die Parole einfach weiteratmen. Weiteratmen. Egal was ist, weiter. Weitergehen. Geh weiter. Atme weiter. Das ist das wieder. Sind wir wieder bei dem Schaf. Jesus ist der Hirte. Ich bin nur das Schaf. Ich gehe hinterher. Hast gesagt, das, mache ich das. Das nicht, lasse ich das. Einfach nur das. Und diese Zeiten von Zerbruch, wo wir auch an uns selber scheitern, sind kostbar. Weil Gott mit einem zerbrochenen Herzen was machen kann. Mit einem Herzen, was stark ist, weil es davon überzeugt ist, alles im Griff zu haben, unter Kontrolle zu haben, es schon auch irgendwie selber zu schaffen. Das ist schwer zu arbeiten damit. Es ist richtig schwer, wer Chef ist und Leiter ist von einem Team, der weiß das. Wie schwierig das ist, Leute anzuleiten, die eigentlich der Meinung sind, sie wären der bessere Leiter. Ja, auch da viel Spaß für wenig Geld. Vor allen Dingen, wenn du siehst, dass das Ding in die falsche Richtung losschießt. Wir haben vorhin am Tisch geredet über ein Glaubenswerk. die mit ihrer Versorgung so immer am Limit lang gehen. Und zwar nicht am Limit, dass sie ihre Schulden nicht bezahlen könnten, sondern dass sie ständig und immer davon abhängig sind, zu beten, dass das Geld zur richtigen Zeit kommt. Es kommt immer zur richtigen Zeit. Aber es ist nie vorher da. Das ist so herausfordernd. Und Gott bringt uns in solche Situationen, um uns zu trainieren. Vertraut mir. Komm, frag mich. Ich enttäusche dich nicht. Frag mich doch. Ich kümmere mich. Hört ihr diese Liebe, diese Werbung dahinter? Prüft es doch. Gott will, dass wir ganz bei ihm sind. Mit unserer Versorgung zum Beispiel. Wenn wir immer Geld haben und immer in der Möglichkeit, in der Position sind, uns zu versorgen, wir werden das nicht lernen. Das ist so schade drum. Das ist die übelste Chance von Leuten, die wenig verdienen, Hartz IV haben, weiß ich nicht was, dass die lernen können, wie ihre Versorgung über Gott funktioniert. Da liegt so viel mehr Chance drin als bei Gutverdienern, die immer alles im Griff zu haben scheinen. Haben sie auch nicht. Aber den Zahn zu ziehen, das wird schwieriger. Das ist für Gott, ja, wenn wir krank sind, wendet euch an den Herrn. Fangt an zu beten und fangt an zu glauben. Und auch da gibt es Pleiten, Pech und Pannen. Als wir gestartet sind als Gebetskreis, da haben wir für einen Mann gebetet. Wir haben eine Gebetskette gemacht mit Tag und Nacht beten und fasten. Der hatte Krebs, dass er gesund wird. Und wir haben so geglaubt, wir haben uns so reingekniet. Wir werden ihn im Himmel wiedersehen. Ja. Das macht nichts. Wir tun, was wir tun sollen und Gott tut, was Gott tut. Es ist nicht unsere Aufgabe zu sorgen, dass der Schäfer seinen Job gut macht. Da kümmert sich der Schäfer drum. Das sind so Sachen, wir gehen manchmal einfach zu weit. Wir gehen manchmal einfach zu weit in dem, was wir denken, machen zu müssen. Uns einordnen zu müssen, Gott für Vorschläge machen zu müssen. Es entspannt einen übrigens auch beim Beten. Wenn man Gott keine Vorschläge machen muss, wie er Probleme zu lösen hat. Ach Herr, mach doch das, der sagt, dass der das einsieht. Vielleicht hat Gott eine ganz andere Idee. Eine gute Maßnahme für Sachen zu beten, von denen man keinen Plan hat, ist in Sprachen zu beten. Weil der Heilige Geist unsere Gebete nimmt und die verwendet und er wendet sie gottgemäß. Gott versteht dann schon, was wir meinen. Und Gott sieht immer unser Herz. Es geht auch nicht vorbei. Wir beten da nicht für die Tante Erna, obwohl wir einen Onkel Klaus gemeint hatten. Das geht nicht vorbei. Gott bringt das schon an und er guckt unser Herz an. Er sieht, was in unserem Herzen ist und das ist ihm nicht egal. Gott kümmert sich so. Er ist so interessiert an uns. Arbeitssituationen. Wenn Leute auf der Arbeit richtig Probleme haben, richtig gedisst werden, richtig ausgekocht, abgekocht werden an der langen Hand. Gebt Gott eine Chance. Gebt Gott eine Chance. Sieht es wirtschaftlich gerade schlecht aus? Kriegt er keine Aufträge als Betrieb? Wo ist das Problem? Gebt Gott eine Chance. Betet, vertraut, glaubt. Gott lässt euch nicht hängen, das hat er versprochen. Und Gott lässt uns nicht hängen. Beim Bibellesen, es gibt eine Stelle in dem Psalmen, das hat Hoffnung beschämt nicht, steht im 119. Psalm. Hoffnung beschämt nicht. Wie schön. Also wer das kennt, wer Scham kennt, wer sich damit ein bisschen auskennt, das ist so ein angreifendes Gefühl. Das sind übrigens die drei schwierigsten Gefühle auch in der Psychologie. Scham gehört dazu. Scham gehört dazu. Sorgen machen und Angst. Das sind die drei Auslöser auch für Krankheiten. Aber Scham gehört dazu. Überlegt euch das mal, wie ein das ausbremsen kann. Und sich auf was Hoffnung zu machen, was da nicht eintrifft. Das vielleicht noch laut gesagt zu haben. Ach du meine Güte, sag mir's lieber gar nicht erst. Lieber gar nicht investieren, kann nichts passieren. Investiert, seid kühn, investiert auf dieser Grundlage. Gott wird uns nicht enttäuschen, das hat er versprochen. Das hat er versprochen. Investiert, seid klug. Hoffnung beschämt nicht. Steht geschrieben. Neben dem, dass wir in solchen Zeiten uns selber trainieren können, Gott zu vertrauen, nutzt Gott solche Zeiten als Charakterschule. Gott ist unser Charakter so wichtig. Das ist für Gott ganz, ganz wichtig zu gucken, wie wir ticken. Und mit unserem Charakter steht und fällt das Ausmaß des Segens, den wir in unserer Berufung bringen können. Das ist für Gott so wichtig, so kostbar, geschulte Charaktere zu haben. Das ist auch das, was Zerbruch so kostbar macht. Zerbrich mal, wein mal über deine Schuld. Das macht nichts. Es wird dich nicht umbringen. Wein mal über deinem eigenen Versagen. Kümmer dich einfach mal drum, dass du es nicht gut gemacht hast. Gott kann was draus machen. Das ist so, da geht was los. Da kann Gott wieder ran. Da kann Gott wieder ran. Wir hatten in der Gemeinde mal eine junge Frau stehen, die ist sehr tough und sehr energiegeladen, sehr aktiv. Und die hat sich bedankt, die war krank gewesen, hatte irgendwas mit dem Knie gehabt. Und diesen Satz oder diesen Stink habe ich noch im Kopf, der sagt, es hat mich so berührt, als ihr zu mir kommt und habt mein Klo geputzt. Das hat sie gedemütigt. Das war wirklich, ich kann es gerade nicht selber. Ich muss es zulassen, irgendjemand Fremdes stolpert bei mir im Bad rum, hebt den Schlüpfer auf und macht das Klo sauber. Das ist nicht cool. Das ist nichts, was man sich herbeisehnt, so jetzt als, jetzt lerne ich endlich Demut. Aber Gott gibt uns die Gelegenheiten. Gott gibt uns die Gelegenheiten, lasst sie uns ergreifen. Auch wenn ich merke, ich komme mit meinem Geld nicht hin. Und Gott bietet mir Hilfe an. Und er versorgt mich. In aller Regel fällt das Geld nicht vom Himmel. In aller Regel muss ich Hilfe annehmen. Gut. Kommt jetzt drauf an, wie man drauf ist. Kommt jetzt drauf an, wie man drauf ist. Es kann einen auch demütigen. Lernen wir es, Hilfe anzunehmen. Gott will das. Gott will das. Das schult dieses Ding, was der Frank gestern gesagt hat, dass man sich was sagen lassen können muss. Dass man Hilfe braucht. Auch von jemandem, der unter einem steht. Möglicherweise. Ich muss gerade an die Aktion aus Glaubenleben denken. Das sind Zeiten von Zerbruch, das möchte ich noch sagen, sind übrigens nicht nur für denjenigen kostbar, der das unmittelbar erlebt, sondern vor allen Dingen und auch für das Umfeld. Auch für das Umfeld. Wir werden sehr viel kompatibler, einbaubarer in dieses Königreich Gottes. Ja, Krankengebet. Jemand zu rufen, wenn man im Bett liegt. Und dann steht ja auch noch geschrieben, dann bekenne einer dem anderen seine Sünden. Na gut, auf geht's. Auf geht's. Sucht euch Leute, mit denen ihr leicht reden könnt, wo es um Umkehr und Buße geht. Wo es einfach mal knackt, wo man sagt, du, ich glaube, ich habe ja daneben gelangt. Sucht euch 1, 2, 3 Leute, weil einer alleine deckt das Ding meistens nicht ab. Weil der ja nicht immer Zeit hat, wenn es gerade nötig ist. Ja, was lernen wir noch? Vergeben. Wisst ihr, der beste Platz, um seinen Charakter zu schulen und Schwierigkeiten zur Charakterschule zu nutzen, ist definitiv die Gemeinde. Wir frotzeln manchmal rum, ich sage immer, ihr müsst mich lieben, ihr wollt ja in den Himmel. Aber das ist nicht nur witzig. Das ist nicht nur witzig. Ja, das klingt immer schön, aber ich bin nicht immer süß. Die aus meiner Gemeinde wissen das.
Was nickst denn du da?
Ja. Ja. Ja, Galater 5,22, diese Frucht des Geistes. Da können wir gucken, wie sehr unser Charakter schon geschliffen ist. Liebe, Annahme, wertschätzend von den anderen zu reden. Freude. Freude ist was ganz Kostbares. Was kommt mit dieser ganzen Geschichte Gehorsam? Freude. Kein Mensch in der Welt kann dir wirklich Freude geben. Das ist so enttäuschend. Das ist so enttäuschend. Wenn du kannst dir Klassikkonzert reinziehen, du kannst dir Rockkonzert reinziehen, du kannst dir irgendwas, Malerei, Kunst, irgendwas. Wenn es nichts mit Gott zu tun hat, bleibt Freude aus. Das ist so enttäuschend. Die geben sich so viel Mühe. Das ist so viel Engagement und du bezahlst Eintritt und dann. Ja, Friede. Friede steht ganz oft in der Bibel. Ich habe noch geguckt, wo diese Folgen von Gehorsam stehen. Friede steht mehrmals da. Wer hat schon Friede? Wer kann dir Friede anbieten? Und Friede ist das Kostbarste, was wir haben. Da lohnt es sich drum zu kämpfen. Im Herzen Frieden zu haben, das ist unbeschreiblich. Wenn es ringsherum tobt, wenn du Sorgen haben könntest, wenn alles Mögliche nicht funktioniert, Frieden zu haben, das ist mehr als Gold. Wirklich, ehrlich, wenn dir jemand Friede anbietet, nimm Friede. Egal, was du dir noch, was das andere ist, was du noch kriegen kannst, nimm Friede. Friede ist einfach, das ist unglaublich. Ich habe im Altersheim gearbeitet, ich habe bei vielen Menschen am Bett gesessen, die sterben. Friede ist alles. Friede ist alles. Wir unterschätzen das. Wir sagen das so hin. Ja, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wieder frommes Wort gebracht. Das lebt. Das Ding schneidet durch. Friede ist ganz kostbar. Ganz kostbar. Wisst ihr, ich denke, wir dürfen auch mit solchen Floskeln nicht ganz so rumschmeißen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Manchmal wünschte ich uns das, dass wir mit solchen Kindern zu tun hätten. Das viel öfters und viel direkter. Dass sie sofort sagen, hä? Was? Dass uns das sofort auf der Stelle in Frage stellt und wir merken, okay, ich habe irgendwas benutzt, was ich nicht lebe. Oder was kein Leben hat, weil ich es eben nur so dahin sage und denke, jetzt denken alle, ich bin fromm, ich kenne zumindest den Wortschatz. Aber das ist es ja nicht. Das Wort Gottes lebt, wenn wir es leben lassen. Das, was wir machen, ist, ja, tragen irgendwelche Worte spazieren, irgendein Schild vor uns her. Achtung, fromm. Ist übrigens auch nicht attraktiv für Ungläubige. Überhaupt nicht. Die kennen die Worte nach 2, 3 Begegnungen und sagen, ja, das redet immer so. Ich hatte in dieser Arbeit einen Kollegen, der hat Jugendarbeit gemacht und der war ein ausgebildeter Prediger. Und der hat es nicht geschafft, in all den Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, der hatte das gleiche Klientel wie wir als Jugendliche. Das heißt, wir hatten sie von 0 bis 18 und er hatte sie von, was weiß ich was, 12 bis 25. Das überschnitt sich immer so ein bisschen. Also die haben ihm auch frontal gesagt, was geht und was nicht geht. Der verfiel immer, wenn der über Glaubenssachen redete, in den salbungsvollen Ton. Na, der war unten durch. Ja, und dann hat der Herr gesagt, Amen. Jetzt singt er wieder. Die nehmen dich ernst, wenn das, was du sagst, Leben ist. Aber wenn das nur Mache ist und wenn das nur eine Show ist, die du irgendwo eingeübt hast und kommst da auch nicht raus, das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Glauben ist Leben. Da bewegt sich was. Geduld. Ich bin immer noch bei Galater 5,22. Eine Frucht ist Geduld. Geduld. Wie lerne ich Geduld? Indem ich in Situationen bin, die Geduld erfordern. Und Geduld geht nicht zu lernen in 2 Tagen und nicht in 2 Monaten, manchmal nicht mal in 2 Jahren. Geduld ist Geduld. Und Gott ist uns so ein gutes Vorbild da drin. Gott ist so geduldig, dieses Warten von dem Vater auf diesen Sohn. Der stand und hat geguckt und gewartet. Und wie sich die Geschichte für mich anhört, ist es keine Geschichte, die in 2 Monaten beendet war. Da hatte richtig viel Geld auf den Kopf zu hauen. Und als das durch war, hat er erstmal alles Mögliche probiert, um zu überleben. Und auch bei den Schweinen hat es noch ein Stück gebraucht, ehe er auf den Trichter kam. So toll ist es nicht. Es braucht Geduld zu warten. Und viele Menschen, die mit Angehörigen kämpfen, die nicht gläubig sind oder die gläubig sind und einen Weg gehen, wo du sagst, um Himmels Willen, seid geduldig, ich mache euch viel Mut. Ich mache euch viel Mut, seid geduldig. Gebt nicht auf, betet. Die Iris wird heute Nachmittag über Lasten tragen, sprechen. Die wird euch sagen, welche Last man tragen muss und welche man nicht tragen muss. Also man muss nicht mit sterben, das macht keinen Sinn. Aber seid geduldig. Seid geduldig. Wir trainieren Geduld nur, indem wir Geduld haben. Das fühlt sich immer nicht gut an, aber anders wird nicht. Freundlichkeit. Haben wir uns heute früh zum Beten getroffen. Meine lieben Geschwister kamen rein, sind rumgegangen, haben allen die Hand gegeben. Ich habe mich hingesetzt. Dann kam der jetzt Retourkutsche, dann kam der Christian, ließ sich neben mir auf den Stuhl fallen, dass die Frühchen alle so gute Laune haben. So viel zum Thema Freundlichkeit. Guten Morgen. Ich war froh, dass noch einer ist wie ich. Ich bin da auch immer ein bisschen Schaum gebremst. Aber es wird dann gleich mit der Freundlichkeit. Gütigkeit. Gütig zu sein. Manche alte Leute schaffen das, gütig zu sein. Wohl dem, der es trainiert und der es vielleicht eher schafft. Viele alte Leute schaffen es in ihrem Leben nicht. Die werden alt, verbittert, verknuspert. Katastrophe. Katastrophe. Was für eine Chance zu lernen, in einem langen Leben gütig zu sein. Da steht die Stelle, er ist gütig und leid. Irgendwo, der Gerechte ist gütig und leid. Gütig. Dieses Hinwenden zu dem anderen. Wenn es dem beschissen geht, nicht zu sagen, das hätte ich doch sagen können. Es war klar, dass das kommt. Sich hinwenden. Er ist gütig und leid. Ich kenne eine alte Dame, die ist gütig. Die ist eine totale Bereicherung für mich. Ich liebe es, da hinzufahren und mit der Zeit zu verbringen. Und man sonnt sich ein bisschen in dieser Art. Das ist wie, ach, das tut so gut. Glauben zu haben. Galater 5, 22, eine Frucht von dieser Zeit, wo es uns bescheiden geht, Glauben zu entwickeln. Und ich glaube trotzdem, alles, was ich habe an Nö, stelle ich auf gegen das Ding, keinen Glauben zu haben. Ich setze nicht die Zweifel auf den Thron, ich setze nicht alle Möglichkeiten, alles, was meine Nachbarn und der Arzt und weiß nicht, was wer gesagt hat. Ich setze alles dagegen, keinen Glauben zu haben. Ich will glauben. Manchmal muss man sich solche Sachen wirklich so einreden. Ich will. Und das ist, da können wir auch mal, energisch werden. Das will ich. Ich will Glauben haben. Und es darf auch was kosten. Und da will ich hin. Da will ich durch. Das kostet mich was, aber das bringt mir auch was. Sanftmut. Es gibt manche Menschen, die sind sanftmütig von Natur aus, die haben so eine Gabe, das ist sehr kostbar. Und in Gruppen und in Gemeinden wird Sanftmut oft übersehen. Sanftmut wird in aller Regel nur erkannt von Menschen, die verletzt sind, die irgendwie angenascht sind und treffen auf jemanden, der sanftmütig ist. Dort fühlen sie sich wohl, dort fühlen sie sich hingezogen. Und Menschen, die eine Begabung haben, sanftmütig zu sein, die sind dann oft schnell auch überlastet. Aber Sanftmut ist was, was nicht nur mit einer Begabung einhergeht. Das ist eine Sache, wo Gott uns verheißt, das kann in dir wachsen. Es ist eine Frucht meines Geistes, eine Frucht des Zusammenlebens mit mir. Nicht du, aber ich in dir. Ich in dir. Mein Heiliger Geist kann Sanftmut hervorbringen. Absolut begehrenswert, sich danach auszustrecken. Keuschheit. Wenn man das nicht nur auf Sexuelle bezieht, immer auch auf Sexuelle. Ich will hier nicht runterreden oder sagen, das ist nicht so wichtig. Immer auch da drauf, keusch zu sein. Der Hiob sagt mal, ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht. Ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht, dass ich keine Jungfrau ansehe als begehrenswert. Was für ein starkes Ding. Ein Bund. Der wusste vor allen Dingen, hat er an einer Zeit gelebt, wo der wusste, was ein Bund ist. Bund ist ein Bund. Das Ding wird nicht gebrochen. Das ist nicht Larifari. Der hat es richtig ernst genommen. So viel zum Thema Sexualität. Macht einen Bund mit euren Augen. Macht einen Bund. Macht es fest. Das will ich nicht. Aber Keuschheit gibt noch ein anderes Wort, mit dem man das übersetzen kann. Das ist Selbstbeherrschung. Und Selbstbeherrschung schließt mehr ein als nur Sexualität. Da geht es auch um Zorn. Da geht es auch um Sachen, die andere schnell verletzen. Das ist nicht immer nur Zorn, das ist auch schnell das Wort führen oder böse Worte sagen. Oder Selbstbeherrschung schließt einfach mehr ein. Selbstbeherrschung. So wichtig im Reich Gottes, dass die Menschen, die da drinnen leben, selbstbeherrscht sind. In den Sprüchen steht, ein Mann, der sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte bezwingt. Und das steht von dem Volk geschrieben, die gewöhnt waren zu kämpfen. Und definitiv, das kennt ihr beim David, ne? Es war immer um die Zeit, wo die Könige in den Krieg zogen. Herrlich. Jetzt hätten die Jungs den ganzen Tag nichts zu tun. Da ziehen sie immer in den Krieg. Hoffentlich haben sie immer jemand gefunden, gegen den sie mal kämpfen konnten. Aber in der Zeit kommt dieses Wort, ist besser als einer, der Städte bezwingt. Das war ein hoch angesehenes Ding, Städte zu gewinnen. Wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte gewinnt. Was für eine Verschiebung der Realität, der Blickpunkte, den sie damals hatten. Also, hier habe ich es nochmal stehen. Das beste Lernfeld für all diese Dinge ist eine Gemeinde. Denkt an meine Worte, sie müssen dich lieben, sie wollen in den Himmel. Aber ihr, es liegt auch an euch, es liegt auch an euch. Sich schleifen zu lassen, geht am besten in der Gemeinde. Sich zu vergeben, wieder aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, einer des anderen Lasten zu tragen. In unsere Gemeinde kommen zunehmend Menschen, die psychisch angeschlagen sind. Einer trage des anderen Last. Funktioniert in der Gemeinde. Ich habe in relativ großen Einrichtungen gearbeitet. Also dort funktioniert es nicht. Die merken Schwachstelle, zack, in den Hintern und vielleicht kriege ich deinen Posten. So funktioniert es in der Welt. Und ich nehme an, das ist überall so. Selbst Familien gehen auseinander. Eine Gemeinde, wo jeder Einzelne am Herrn angebunden ist, kann sich das nicht erlauben. So einfach ist das. Wir sind natürlich aneinander gebunden, aber jeder Einzelne am Herrn. Und das ist das, was einen Schritt vorgibt. Wir kommen an Jesus nicht vorbei. Das steht geschrieben, nu, dabei. Sieh zu, wie du es machst, aber mach's. Das ist übrigens auch, wenn man Auseinandersetzungen hat oder irgendwas in der Gemeinde, was sich nicht gut anfühlt, wo man merkt, man muss zurückrudern, man muss sich entschuldigen gehen, man muss irgendwas in Ordnung bringen. Das ist so ein Punkt, wenn man das hinter sich gebracht hat, wo Frieden kommt. Wo Frieden kommt, selbst wenn man eigentlich der ist, der verloren hat, weil man hat es ja falsch gemacht, man musste sich entschuldigen. Das ist so ein Punkt, wo Frieden kommt. Herrlich, herrlich. Kann ja auch keiner mehr klauen. Also wir brauchen keine Angst zu haben, gehorsam zu sein. Und jetzt bin ich nochmal bei Jesus. Gott hält die Kämpfe, die er mit uns hat, aus. Gott hält das aus. Und Gott hält auch unser Misstrauen aus. Und Misstrauen meint, Herr, ich kann mir nicht vorstellen, wie du das hinkriegst. Misstrauen meint nicht eine Haltung des Misstrauens. Wir haben gestern bei der Rede von Frank über diese innere Heilung viele Sachen angesprochen, die nur durch unsere Haltung transportiert werden. Was wir sagen, ist nicht das, was wir transportieren. Wenn ich euch sage, ich liebe euch und meine Haltung ist anders, ich werde transportieren, wie meine Haltung dahinter ist, dann ordne ich mich euch eben unter. Oh. Ich kann mich mit einer Haltung von Unterordnung hinstellen, kann sagen, du, ich glaube, es ist doch anders. Es kommt auf deine Haltung an. Es kommt nicht drauf an, was du sagst. Deswegen legt Gott auf innere Heilung solchen Wert, dass wir nicht aus falschen Haltungen, wenn man einen Schmerz hat, in der Hüfte oder irgendwas. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hatte im Knie oder hatte irgendwas im Knie, hat dadurch sein Bein falsch belastet, dann war die Hüfte kaputt. Und solche Vermeidungshaltung, um Schmerzen zu vermeiden, führen immer zu einer falschen Haltung. Das führt im Körperlichen dazu und auch im Geistlichen. 100%. Wenn wir verletzt sind und eine falsche Haltung einnehmen, dann wirkt sich das aus, bis wir eine ganz, ganz verkorkst dastehen und ganz irgendwie komisch sind und keiner weiß mehr, wo es herkommt. Es macht Sinn, danach zu gucken, wo kommt denn das her? Das bringe ich in Ordnung, die Ursache bringe ich in Ordnung und dann trainiere ich eine richtige Haltung an. Das kommt übrigens nicht von einem Tag auf den anderen. Eine andere Haltung zu trainieren kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist Training. Und Training ist immer das, was man muss üben, das, was man nicht kann. Ich wollte meine Matheprüfung machen und habe da einen lieben Bruder aus unserer Gemeinde übelst strapaziert, der ist Student. Ich bin kein Licht in Mathe, wirklich nicht. Und wir saßen dann da und da saßen wir immer gegenüber. Da sagt, na. Ich sag, ich weiß es wirklich nicht. Der hat es mir gerade erklärt und es war alles, ich wusste es doch wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das erzähle. Das war, ja genau, es ging ums Training. Man muss das trainieren, was man nicht kann. Die anderen Fächer, die ich abschließen musste, die habe ich mit Bravour gemeistert. Das ging mit links bei 40 Fieber, aber das ging nicht. Und da musste ich immer wieder ran. Ich habe mich geschämt vor dem, das ist ein junger Kerl, wirklich. Ich dachte immer, da muss ich denken, ich bin total blöd. Hat er bestimmt auch. Aber da musste ich durch. Das ist immer das, was man nicht kann, was man trainieren muss. Ne? Also es gibt ganz selten beim Training jetzt richtige übelste Erfolgserlebnisse. Die haben dann die anderen... Wenn ich einmal gesagt hätte, ach, es ist so und so, das wäre Erfolg gewesen. Gut. Das Ziel von diesem Heilung und die richtige Haltung haben, von diesem Trainieren in Schwierigkeiten und Charakterschule, das Ziel von diesem Ding steht im Psalm 32,8. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wir haben mal in irgendeiner Gruppe eine Übung gemacht, immer zwei Leute miteinander versuchen sich gegenseitig mit den Augen zu sagen, was der andere machen soll. Ob er hier lang gehen soll oder da lang gehen soll. Irgendwas, irgendeine Aufforderung zu geben. Wisst ihr, wie schwer das ist? Wisst ihr, wie schwer das ist, von Augen geleitet zu werden, was da von einer Vertrautheit dazukommt? Ich denke, bei langjährigen Ehepaaren ist es vielleicht so, dass man sich anguckt und weiß, ach ja, denkt das Gleiche. Ja, diese Vertrautheit, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und das steht ja nicht aus Versehen drin in der Bibel. Gott bietet uns das an, diese Vertrautheit, dieses Verhältnis. Ich will dich mit meinen Augen leiten, ich gucke dich an und du weißt, was ich will. Und es wird gut werden. Ich glaube, es geht weiter und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ne? 32,8. Ja, das kommt zuerst. Ich will dich unterweisen, dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten, steht in meiner Bibel. Aber in der Lutherbibel steht, ich will dich mit meinen Augen leiten. Also meine Bibel ist eine Elberfelder. Übrigens auch hier, dieses, ich will dir raten, das ist kein, ich will dir nicht befehlen, ich will dir es nicht sagen, ne? Ich will dir raten, ich will dir einen Rat geben, ich gehe mal davon aus, du nimmst ihn an. Ich habe einen sehr guten Chef, der hat einen lustigen Führungsstil, der geht immer davon aus, dass ich das kann, was er denkt, dass ich können müsste. Und das ist groß für mich. Weil ich gehe dann auch davon aus, dass ich es kann und ich kann es auch. Das setzt einen frei. Und das ist das, was hier auch kommt. Gott traut uns zu, nach der Leitung seiner Augen zu gehen. Gott traut uns zu, dass er, du willst bestimmt gehorsam sein. Wenn du weißt, wie cool das ist, du willst bestimmt gehorsam sein. Das ist nicht was er uns böse aufs Auge drückt, sondern du wirst das sehen, das ist der Vorteil. Bestimmt machst du das dann. Gott wirbt um uns. Wir werden nachher noch sehen, dass die Folge von dem, dass wir nicht drauf eingehen, nicht so schön ist. Es ist jetzt 11.17 Uhr. Wollen wir eine Pause machen? Ha? Und dann 11.17 Uhr. machen wir halb weiter. Alles klar. Gemüt lüften und dann geht's nochmal scharf. Ich war gewesen bei, will dich mit meinen Augen leiten, bei meinem Chef, der mir zutraut, gehorsam zu sein oder einfach Sachen zu machen. Und so ist es mit Gott. Er traut uns zu, gehorsam zu sein. Ich muss noch mal auf das Ding mit der Unterordnung. Manche haben mich angesprochen, haben gesagt, dass sie diese Predigt gehört haben über Unterordnung. Darauf zurückkommen, niemand kann mich unterordnen. Niemand kann mich unterordnen. Ich kann mich unterordnen. Und so ähnlich ist es mit Gehorsam. Gott wird Gehorsam nicht erzwingen, weil das nicht das ist, was er will. Was passieren wird, ist, ich begebe mich außerhalb dieses Bereiches von Segen. Und ich werde ernten, was ich entschieden habe. Aber das ist keine Strafe. Das ist eine Katastrophe. Aber das ist nicht erzwungen von Gott. Versteht ihr das? Gott will, dass wir gehorsam sind, aber wird es nicht erzwingen. Das heißt, dass er uns das zutraut oder zumutet oder ja, dass wir gehorsam sind, das ehrt uns auch ein bisschen. Weil wir haben was zu geben. Ja, ich bin gehorsam. Das ist, Gott traut uns das zu und wir können eine Antwort drauf geben. Gott verfügt nicht über uns. Wir sind nicht Marionetten. Gott verfügt nicht über uns. Wir können ihm eine Antwort geben, können sagen, du hast das und das und das versprochen. Du stehst auf meiner Seite und ich bin dir dafür gehorsam, weil ich weiß, es läuft gut für mich. Ich gebe dir mein Herz. Und dann wird Gehorsam zu was ganz anderem als das, was wir in der Welt erleben. Zu diesem Erzwungenen und auch das, was Gemeinde oft unterstellt wird. Ja, da habt ihr so übelsten Druck und da müsst ihr alle gehorsam sein. Und ja, ich darf. Ich darf. Das ist meine Entscheidung und ich darf das und ich mache das. Die wichtigste und erste Quelle für jede Beziehung in der Gemeinde ist immer Jesus. Ist immer Jesus. Und wenn wir uns mit Gottes Wort füllen und den festen Willen und Entschluss haben, Jesus gehorsam zu sein, weil er es wert ist, weil er es versprochen hat, auf meiner Seite zu kämpfen, wisst ihr, wie viel erträglicher Gemeindeleben wird? Weil einmal müssen sich die anderen am Maßstab Gottes messen lassen und ich mich auch. Und der Maßstab Gottes ist immer gleich. Der ist immer gleich und das funktioniert. Da funktioniert einfach Gemeinde auch. Dass wenn ich mich von meinem Nachbarn nicht korrigieren lassen will und guck im Wort Gottes und da steht, einer achte den anderen in Demut höher als ich selbst, dann bin ich nicht meinem Nachbarn gehorsam, aber dem Wort Gottes, weil es geschrieben steht. Und schon geht's. Schon geht's miteinander. Das ist ein Schlüssel, um viel Not in der Gemeinde auszuräumen, alle bei Gott anzuhängen oder bei Jesus anzuhängen, am Wort Gottes anzuhängen und das zum Maßstab für Verhalten und Nichtverhalten in der Gemeinde zu machen. Noch was zum Zusammenleben in der Gemeinde. In Sprüche 4,23 steht, mehr als alles, behüte dein Herz. Und ein Wort, was wir gerne überlesen in diesem ganzen Lesen ist, mehr als alles behüte dein Herz. Sei so gut und behüte nicht das Herz deines Nachbarn. Das führt zu nichts. Das führt zu nichts. Wir haben da eine lange Gesprächsreihe im Jups mal drüber gehabt von einer Frau, die da mit dabei war und dachte, sie muss mit Prophetien anderen Leuten dienen und hat versucht, sie zu manipulieren und in Positionen zu bringen oder zum Gehorsam zu bringen oder was auch immer sie gewollt hat. Und es war ganz oft unsere Rede, behüte dein Herz. Ja, und die Ältesten lassen mich das nicht und ich habe das vom Herrn. Ich sage, das ist gut, behüte dein Herz. Dein Herz, nicht das Herz von den Ältesten, nicht das Herz von den Nachbarn. Dein Herz, das steht geschrieben. Und an der Stelle merkt man, wo wir angehängt sind. Sind wir angehängt bei uns selber oder bei, keine Ahnung, oder sind wir angehängt am Wort Gottes und da steht das, also mache ich das. Da musst du noch nicht mal besonders demütig deinen Nachbarn oder deinen Gemeindeleuten gegenüber sein, wenn das geschrieben steht, bin ich so und ich bin automatisch gemeindekompatibel. Auf einmal geht es miteinander. In Demut achte einer den anderen höher als ich selbst. Wenn das geschrieben steht und ich praktiziere das, passe ich in eine Gemeinde. Das ist übrigens nicht so leicht. Noch was hat dieses Gehorsam. Wenn wir gehorsam sein wollen, diesen Entschluss gefasst haben, ich will gehorsam sein. Und manchmal müssen wir mit uns selber so reden, weil wir Ochsen sind. Wir wissen es immer besser und das ist immer was anderes wichtiger und was anderes attraktiver. Wir müssen mit uns auch mal so reden. Und ich will gehorsam sein. Ich hatte eine Auseinandersetzung in der Gemeinde vor vielen Jahren und ich habe früh in meiner Sofaecke gekniet und ich sage, Herr, und ich werde daran lernen, wie man sich unterordnet. Wer das lernt, ist egal, ich werde es lernen. Und das ging gegen mich, das war nicht das, was ich eigentlich gerne gesagt hätte. Es war dem Wort Gottes konform, es hat mir wehgetan und es hat mir so viel Segen gebracht. Und meinen Geschwistern mit. Ich werde es lernen und das ordne ich mich unter und dann mache ich das, um jeden Preis. Und jetzt kommt dieses, wozu das sicher ist. Wenn du so lebst, ist es 100% absolut sicher, dass du in deine Berufung kommst. Habt ihr gewusst, dass es ein Weg ist, dazu zur Berufung zu kommen? Wir haben das manchmal im Jups. Ja, was hast du denn für eine Berufung und wie geht's denn und kommst du da rein und wo ist denn das? Das ist der Weg, 100% sicher, von Gott versprochen, in deine Berufung zu kommen. Wisst ihr warum? Ein Chef, der Lehrlinge ausbildet, der wird die ausbilden und je besser jemand ausgebildet ist, desto cooler ist er für den einsetzbar. Und wenn man merkt, okay, der hat da und da seine Begabung, dann bildet man für diese Strecke diesen Lehrling aus und dann setzt man den hin und bringt ihn langsam in die Position, da reinzugehen. Und das ist ein kluger Chef, der sowas macht. Da jemand ausbildet, in die Position bringt, die er ausfüllen kann, damit er einen größtmöglichsten Ertrag bringt. Ist Gott bekloppter als ein Chef? Das ist Gottes Idee. Das ist Gottes ureigenste Idee. Ich bilde dich aus, ich bringe dich in die Position, wo du die größtmöglichste Ernte fürs Reich Gottes einbringst. Der bildet uns nicht aus für nichts. Das würde Gott nie machen. Gott verschwendet seine Ressourcen nicht. Wer ist denn Gott? Das ist so logisch, das ist so durchdacht, das ist so praktisch. Da ist überhaupt nichts Geistliches. Das ist geistlich, das ist zutiefst geistlich, aber das ist kein Geschwurbel. Versteht ihr das? Dieses ganze, der Qualm drumherum, den wir immer machen, der fällt alles weg. Da geht's durch, da geht's hin, ich will in die Berufung, ich bin gehorsam. Gut, geradeaus. Das wird mich was kosten. Das wird mich was kosten, definitiv. Aber will ich die Berufung oder will ich sie nicht? Manchmal gibt man Kindern, wenn sie nicht durchzuhalten drohen oder so, wenn du merkst, oh, jetzt knapp's gleich ab, dass du denen nochmal einen Ausblick gibst, dass du sagst, wenn du das geschafft hast, dann. Und so ist das hier. Wenn du das geschafft hast, du wirst in deiner Berufung sein. Das steht geschrieben. Gott verschwendet seine Ressourcen nicht. Und es gibt für Gott keine Hindernisse, uns in unsere Berufung zu bringen. Überhaupt keine. Unsere Familie zieht nicht mit. Wir haben maximale Probleme, dort zu erklären, dass wir Christen sind, dass wir Gott vertrauen. Es ist für Gott kein Problem, uns in unsere Berufung zu bringen. Es wird uns nicht bremsen, wenn wir Gott gehorsam sind. Das ist die Entscheidung, das ist das Ziel. Es wird eintreffen. Unser Pastor, die Ältesten, die sehen gar nicht, was ich alles kann. Immer bin ich in der Kinderarbeit beschäftigt. Wenn die wüssten, wie gut ich im Lobpreis bin, wenn die nur mal sehen würden, was ich für ein hervorragender Seelsorger bin. Aber die wissen es ja nicht. Wie soll ich da je in meine Berufung kommen? 100%. Sei gehorsam, du wirst in deiner Berufung landen. Gott ist so. Gott ist so. Du hast gar keine Gemeinde. Wie soll ich da in eine Berufung kommen? Vielleicht habe ich eine Berufung zum Prediger und habe gar keine Gemeinde. Wie soll denn das gehen? Sei gehorsam. Denk an das Bild, du bist das Schaf. Du bist das Schaf, du bist nicht der Hirte. Du musst die Lösung nicht wissen. Völlig undiskutabel. Du machst dir Gedanken über Sachen, die dich nicht angehen. Das ist Gottes Sache. Das ist die Aktion von dem Hirten, sein Schaf dorthin zu bringen, wo es sinnvoll ist. Gott ist Gott und du bist es nicht. Wenn sich zwei Mann um die gleiche Stelle in der Gemeinde bewerben, spannende Geschichte. Du merkst, oh, der will das Gleiche wie ich. Jetzt macht er das auch. Noch ein bisschen mehr Gas geben, noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen besser. Sei gehorsam. Guck, was im Wort geschrieben steht. Guck, was im Wort geschrieben steht. Mach nicht viel Wirbel, geh nicht zu irgendjemand, beschwer dich. Mach dieses ganze Menschengekräusel, was wir immer machen, so Wellen machen. Ne? Das kannst du direkt nach oben machen. Kümmer dich, was steht geschrieben, ich werde das machen, egal was es mich kostet. Weil ich will den Lohn. Gott ist großzügig und Gott will auch, dass wir mit seinen Geschenken rechnen und mit dem, was er uns verheißen hat, rechnen. Ich will auch, dass mein Kind sich auf Weihnachten freut, weil er weiß, es gibt Geschenke. 100%, das vergnügt mich maximal. Und ich bereite das vor und ich kaufe das ein und ich bin da engagiert, weil ich ihm eine Freude machen will. Gott ist doch nicht anders als ich. Versteht ihr das? Ich mein's gut, Gott meint's noch viel besser. Steht geschrieben, dass Gott, denkt ihr, dass Gott wie ein Mensch ist, der Fehler macht? Gott ist noch viel besser. Gott ist noch viel besser. Das ist das Ding hier, wenn du ein Ei, nee, einen Stein gibst, wird er, ja, ihr wisst schon. Es geht nichts über biblisch gebildete Menschen. Ich liebe es. Ja. Ja, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dass ich in meine Berufung komme, dass ich gehorsam bin um jeden Preis? Kenne das Wort. Kenne das Wort. Iss das Wort. Iss das Wort, bis es dir zu den Ohren rauskommt. Und wenn die gleiche Stelle fünfmal liest, lese fünfmal. Wir haben eine Zeit lang, oder ich hatte immer Gebetszeiten, wo ich einen Psalm oder eine bestimmte Bibelstelle, ich habe die wochenlang gebetet. Das ist cool. Irgendwann hast du drauf. Und das Wort arbeitet in dir. Das ist so, das ist das Geheimnis vom Wort Gottes, dass das nicht nur, das ist nicht wie ein Roman oder so, den du dann weglegst, weil er langweilig ist. Der wird immer tiefer, je öfter du dich damit beschäftigst. Und das Wort verändert dich. Das schleift dich, das bringt dich zurecht. Das ist, kenne das Wort, iss das Wort bis zum Überdruss. Und du musst es nicht immer verstehen. Diesen Anspruch, den wir früher als Bibel, stille Zeit, da gab es immer so kleine Texte, was sagt mir der Text, was hat er mit mir zu tun und warum nicht. Ja, das ist auch süß, aber lest es einfach, weil es das Wort ist. Lest es einfach, weil es das Wort ist. Ich habe jetzt noch Stellen in der Bibel, wo ich sage, Herr, ich brauche Offenbarung. Ich will zum Beispiel so gerne wissen, warum der Jakob mit Gott gekämpft hat und nach diesem Kampf Gott sagt, du hast gekämpft und hast überwunden. Das will ich wissen, wieso das so ist, falls dir jemand eine Antwort hat. Und falls nicht, Gott wird mir es zeigen zu seiner Zeit. Ich lese es immer mal wieder, ich bewege das, ich vergesse es nicht. Macht sowas, macht sowas. Gott gibt euch Antworten. Der offenbart Geheimnisse. Das ist in seinem tiefsten Interesse. Kenne Jesus. Weiß, was Jesus wann, wie tut. Das ist immer das Wichtigste für mich, auch wenn ich eine Predigt vorbereite oder wenn ich irgendeine Lehre habe oder irgendwas. Ist es das, was Jesus getan hat? Denkt Jesus so? Tickt Jesus so? Du musst wissen, wie ist Jesus? Das war das, wo ich am Anfang diese ganze lächerliche Geschichte abgefahren habe mit, du kennst seinen Namen, du weißt, wie er auf dich wirkt und dieses ganze Ding. Kenne Jesus, weiß, wie es ist und miss daran, was kommt. Kenne Jesus. Trainiere bewusst deine Schwachstellen. Trainiere bewusst deine Schwachstellen. Wie gerne branzen wir mit den Seiten, wo wir gut sind. Wie schön ist das, allen zu zeigen, wie gut man reden kann. Trainiere aber das, was nicht gut geht. Trainiere deine Schwachstellen. Suche Gemeinschaft. Suche Gemeinschaft. Und zwar eine Gemeinschaft, die so innig ist, dass sie deine Fehler aushält. Und dass du bereit bist, Fehler von anderen auszuhalten. Manchmal ist es wirklich nur aushalten. Macht nichts. Wir müssen nicht immer der Helden nehmen. Manchmal müssen wir es nur aushalten. Es prägt uns trotzdem, es bringt uns trotzdem weiter. Suche Gemeinschaft. Ich habe vorhin schon mal gesagt, man sollte 2-3 Leute haben, mit denen man über Sachen betet, die einfach ranzwacken. Und das schnell. Schnell. Also meine Freundinnen wissen, manchmal muss es schnell gehen. Dann kommt der Anruf, komm mal rüber, ich muss mal beten. Und dann ist das auch nicht schön. Da geht es auch mit Tränen zur Sache und mit, der hat das gemacht und deswegen bin ich. Wisst ihr, wir müssen unsere Art und unser Empfinden nicht alles totschweigen. Das findet nicht alles nicht statt, weil wir ja jetzt fromm sind oder gehorsam. Wir kämpfen ja. Wir sind ja immer noch ich. Aber wir müssen den Kampf aufnehmen. Und in dem Kampf müssen wir auch vorkommen dürfen. Wir sind trotzdem wir. Aber wir müssen durch. Versteht ihr das? Der Maßstab ist das Wort und nicht ich und nicht mein Empfinden und nicht mein Gerechtigkeitsgefühl. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist das Wort. Und ich brauche auch Freunde, bei denen ich sicher bin, sie korrigieren mich. Weil mein Selbstbild und mein Fremdbild sind möglicherweise unterschiedlich. Das braucht es einfach. Die Hilfe braucht es in der Gemeinde. In der Gemeinschaft, wo auch immer. Es muss Menschen geben, die mich korrigieren dürfen. Und wenn du in dem ganzen Ding versagst, wenn alles nicht geklappt hat, du Mühe gegeben hast und es kotzt dich eben trotzdem an und du willst das trotzdem nicht, tu Buße und kehr um. Ich habe lange Kinderarbeit gemacht und hatte da einen sehr lieben Kollege in der Gemeinde. Da sagt, wisst ihr, was Umkehr ist? Umkehr ist, ich stehe zur Sünde, ich drehe mich rum und gehe weg. Das ist Umkehr, so leicht ist Umkehr. Ich drehe mich rum und gehe weg. Lass es hinter dir, dreh dich rum, geh weg, Ende. Das ist keine Aktion. Das ist keine Aktion. Tu Buße, kehr um. Kehr um, geh einfach zurück. Gibt ein schönes Lied von Ron Canoli. Das heißt Go Ahead, geh durch. Und wenn du Schwierigkeiten hast, das Lied ist cool, das geht immer, ja, du Herr bist das A und das O. Aber zwischen dem B und dem D kracht's immer. Und was mache ich, wenn's dort anfängt zu bröseln? Go Ahead, geh durch, du schaffst das. Lass dich davon nicht aufhalten. So, jetzt kommen wir zum schönsten Teil. Jetzt kommen wir nämlich zu der Fülle, die wir dadurch kriegen. Und da ist meine Quelle gewesen, eigentlich der 119. Psalm, den ich euch warm empfehlen kann. Ich bin total beeindruckt, wie sehr der Psalmist darum ringt, das Wort zu tun, das Wort zu essen. Ich habe um dein Wort geweint, ich habe getrauert, weil man dein Gesetz nicht hält. Es tut mir weh, es reißt mir das Herz raus. So hingebungsvoll, also sich um das Wort, um das Gebot Gottes zu bemühen, ich weiß nicht, ob es das in der Bibel nochmal gibt. Das ist so berührend. Im Vers 1 steht, dass uns Glück verheißen ist. Glücklich ist der Mensch. Vers 14, Freude. Dann kommt mehrmals das Wort Lust vor, im Vers 16, als das erste Mal, dann geht's weiter. Lust, nehmt es mal nicht, weil das in Deutsch so sechs besetzt ist, dieses Wort, nehmt mal Begeisterung. Ich bin begeistert. Das ist, ihr könnt auch Lust nehmen, falls es für euch cool ist, aber man denkt immer an, man hat immer die falschen Assoziationen dazu. Deswegen, nehmt mal Begeisterung. Glück, Freude, Begeisterung. Will ich, da will ich hin. Vers 6, keine Scham. Ich glaube, das ist diese Stelle, wo die auf dich hoffen werden, nicht beschämt dastehen. Vers 9, Reinheit. Vers 24, ein Ratgeber. Wunderbar. Wie oft stehe ich da und habe keinen Rat? Ich weiß nicht, wie cool ihr seid, aber ich habe oft keinen Rat. Ich stehe vor Sachen, da weißt du nicht mal, was du sagen sollst. Kein Rat. Und ich habe einen Ratgeber. Wenn es die anderen nicht haben, ihr Bedingt. Ich habe einen. Das Wort Gottes, es richtet mich auf. Es macht mein Herz weit. Auch das. Unser Herz ist oft tüchtig klein und oft sehr auf Dinge beschränkt, die wir schon kennen. Von denen wir wissen, das sind gut, oder von denen man annimmt, die anderen finden es auch gut. Und hier steht geschrieben, er macht mein Herz weit. 32. Es gibt mehrere solche Stellen in der Bibel. Macht mein Herz weit, stecke die Pflöcke deines Zeltes weit. Geh mal über deinen Horizont raus. Wusstet ihr, dass in der Bibel was über Eunuchen steht? Dass es eine wunderbare Verheißung für Eunuchen in der Bibel gibt? Tja, steht geschrieben. Sucht mal. Nee. Nee. Im Jesaja. Da gibt es eine Stelle, wo Gott eine Verheißung hat für Menschen, die verschnitten sind. Sage nicht, ich bin ein verschnittener Baum. Du wirst im Reich Gottes einen Namen bekommen, der köstlicher ist als Silber und Gold. Das ist ganz speziell für solche Leute geschrieben. Das ist doch, mach mein Herz weit. Wo werden mein Herz, wenn ich Eunuch hört? Kommt auch irgendwie vor. Aber nicht bei Gott. Gott hat ein Herz, das ist weit. Und wenn ich werden will wie Jesus, dann muss mein Herz auch weit sein. Sonst komme ich gar nicht, sonst passe ich gar nicht in den Himmel. Mach mein Herz weit. Vers 45, will wandeln im weiten Raum. Das ist das Gleiche. Steht nochmal im Psalm, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Weit. Wie schön ist das, hier früh rauszugucken und diese Landschaft zu sehen, weil sie weit ist, weil sie groß ist, weil es großartig ist. Weit, lass mich wandeln im weiten Raum. 41, Gnade und Heil. Wir sprechen hier über die Dinge, die auf Gehorsam stehen, ne? Gnade und Heil. 50 und 52, Trost. Vers 98 geht es um Weisheit. Du machst mich weiser als meine Feinde. Wie cool. Und was hier steht, du machst mich weiser als meine Feinde, das erhebt mich über eine Situation. Das gibt einen Blick vom Himmel her auf Situationen, denen ich nicht gewachsen bin, nicht gewachsen sein kann. Mein nächstes Erbe, wenn ich gehorsam bin, Vers 99, Verständnis. Vers 100, Einsicht. Vers 102, ich werde unterwiesen von Gott. Keine Ahnung, was ich da aufgeschrieben habe. Wo steht denn das? Ja, steht's geschrieben? Ha. Bin ich jetzt ein bisschen beruhigt. 114, Schutz und Schild ist Gott selbst. Ich muss den Schild und den Schutz nicht mal tragen. Ne? Die Ritter, die in den Krieg gezogen sind, hier mit Schild, um sich zu schützen, die hatten nur eine Hand frei, um zu kämpfen. Oder sie haben das Schild noch für jemand anders gehalten. Ich muss es nicht tragen, Gott ist mein Schutz und mein Schild. Mensch, das sind doch Zusagen, da können wir es doch krachen lassen. 116, ich habe Leben. 117, ich habe Rettung. 135, Gott lässt sein Angesicht leuchten über mir. Wisst ihr, was leuchten bedeutet? Das ist jetzt keine Glühbirne, die angeht. Das ist nicht gemeint. Was leuchten ist, ist, wenn ich mein Kind kommen sehe, dann fange ich an zu lächeln. Und meistens bin ich auch ein bisschen stolz. Das ist mein Sohn. Siehst du meine Tochter? Versteht ihr das? Das hat nichts mit dämlichem Stolz zu tun, aber das ist das, was Angesicht zum Leuchten bringt. Jemand, den man lieb hat, jemand, auf den man stolz ist, auf den man sich freut, das ist das, was ein Angesicht zum Leuchten bringt. Lass dein Angesicht leuchten über mir. Wow. Wenn Gott dir so hinterherguckt, meine Tochter. Ist das nicht berührend? Lässt euch das kalt? Das berührt einen doch. 165, großen Frieden haben. Kein Straucheln. Und jetzt kommen wir noch zu einer sehr ernsten Geschichte. Jetzt schlagen wir mal zusammen den Johannes 14 auf. Eine Stelle, die wir immer unter sehr anderen Vorzeichen lesen. Ich lese es mal vor. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Versteht ihr, das ist das, was ich gemeint habe mit Gott setzt das einfach voraus. Das ist nicht, jetzt musst du aber die Gebote halten. Da musst du ja alles halten in der Gemeinde. Wenn ihr mich liebt, das ist eine ganz andere Sache, werdet ihr meine Gebote halten. Und was ist die Folge? Und ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit. Auch so ein Ding, um das ein Kampf tobt in der Welt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was für ein Kampf wird um Wahrheit geführt? Wie viele Menschen haben ihr Leben gegeben für Wahrheiten, die es nicht sind? Wie viele Menschen? Und wie viele Menschen hat Kirche auf dem Gewissen im weitesten Sinne durch die Jahrhunderte hindurch, wo sie Wahrheiten verkündet haben, die es nicht sind? Wie viel Menschenleben hat es gekostet? Um Wahrheit tobt ein Kampf. Da tobt ein Kampf. Und hier steht geschrieben, ich werde euch geben den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Ach, da ist das Problem. Die haben gar keine Chance. Den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und das ist wieder dieses vertraute Sein miteinander. Wenn ich jemand kenne, dann weiß ich, wie der tickt. Dann weiß ich, dass der früh eben nicht strahlend zur Tür reinkommt. Oder dann weiß ich, dass er bestimmtes Essen nicht mag. Oder dann weiß ich, dass er bestimmtes Verhalten immer übelst angenervt ist davon. Dass es kennt, weil er bei euch ist und weil ihr ihn kennt. Der Geist der Wahrheit ist bei uns und ich kenne ihn. So ein Angebot zu haben, das ist... Also wer das ausschlägt, der ist, wow. Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Auch das Leben. Leben. Verheißung für Gehorsam. Denn der Vers geht los, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann geht der Vers weiter, weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Ich habe in meiner Zeit im Altersheim eine Heimzeitung gestaltet und habe ja auch die Todesanzeigen drinne gehabt und so oft nach Sprüchen gesucht, wie man Leute trösten kann, was man da schreiben kann. Und immer, wenn ich in der Bibel gesucht habe und fand tröstliche Worte, waren die so eine Wenn-Dann-Geschichten. Das ist so ein Mist, die qualifizieren sich überhaupt nicht dafür. Es gibt keine Chance für Trost. Es gibt keine Chance für Trost. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht fürchterlich? Und es ist tatsächlich so, wenn ich wirklich in Not bin und bin traurig oder verletzt oder was auch immer, am meisten tröstet mich Wort Gottes. Und ich habe Gott sei Dank liebe Geschwister, die es dann nicht immer mit sich selber probieren, sondern wirklich mit Wort Gottes. Sagen, ja, Anna, aber es steht geschrieben. Das hilft, das tröstet. Lasst uns für Trost qualifizieren. Das hebt uns heraus aus der Masse. Das hebt uns heraus. Und jetzt sind wir bei Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Das ist diese Vaterliebe, von der der Frank gestern auch gesprochen hat. Dieses, wo Gott wirklich Mangel ausfüllt. Gerade auch bei Menschen, die ohne Vater aufgewachsen sind oder Väter erlebt haben, die verletzend und ein furchtbar verzerrtes Abbild von dem waren, was Gott eigentlich mit Vaterschaft gemeint hat. Der Vater wird sie lieben, wie kostbar. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. In diesem Halten der Gebote steht, ich werde mich ihm offenbaren. Darauf würde ich jetzt nicht verzichten wollen. Überlegt euch das, was hier angeboten ist. Mensch, ich mache gleich einen auf Marktschreier. Und Offenbarung, auch das noch. Und dann lege ich noch Offenbarung drauf. So ist das. So ist aber Gott. Guckt mal, hier steht das eins nach dem anderen. Vers 23. Jesus sprach, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das ist jetzt ein bisschen heftig. Das Maß für Liebe ist Gehorsam. Und wer sich hinstellt und sagt, ich liebe den Herrn und ist nicht bereit, an seinem Herzen arbeiten zu lassen, dem Wort Gottes gemäß, konform mit dem Wort Gottes zu leben, liebt Gott nicht. Ich denke, dem muss man nichts hinzufügen. Ja, dann geht es weiter im Kapitel 15, da geht es dann noch darum, dass wir Frucht bringen, dass wir Frieden haben. Und dann im Vers 15, der Vers 17, ganz kostbar. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Und das ist jetzt wirklich der Schlüssel zur Fülle. Mehr Fülle gibt's nicht. Im ganzen Universum nicht. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. 100%. Gott hat's gesagt. Mehr geht nicht. Gut. Ich höre auf. Und jetzt ist die Stelle, wo ich ruhig, der es will, die Antwort geben kann für sich selber. Die kann niemand für einen selber geben.